unsere Referentin für diese Einheit hat nicht nur einen Mann und drei Töchter, sondern auch ihren eigenen Eintrag in Wikipedia. Aber das mit Wikipedia ist ja so eine Sache und wir haben sie ja auch selber da. Deswegen habe ich mal ein paar Fragen mitgebracht, die ich hier einfach am liebsten selber stellen würde. Kommen Sie doch einfach nach vorne. Ihr Name verrät es ja bereits. Sie sind nicht ursprünglich aus Deutschland. Wie kommt es, dass Sie hier sind und seit wann sind Sie hier?
Ja, mein Name ist Miham Kim Rauchholz und dieser sehr seltene Name in Korea, Kim, zeigt schon, dass ich aus Südkorea komme. Es ist ganz arg häufig. Ein Viertel aller Koreaner heißen Kim, glaube ich. Ich komme gebürtig aus Südkorea, bin aber in meiner Grundschulzeit in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, wegen dem Studium von meinem Vater, der auch Theologie studiert hat in Münster. Also von 6 bis 12 war ich in Deutschland, dann bin ich zurück, wieder nach Korea mit meiner Familie und bin dann 94, also fast genau auf 20 Jahre früher, bin ich dann zum Weiterstudium der Theologie nach Tübingen und somit wieder nach Deutschland gekommen und bin dann hängen geblieben, weil ich dann meinen Mann, einen Missionarssohn, Manuel Rauchholz von der Liebenzeller Mission, kennen und lieben gelernt habe. Und dann sind wir als Familie in Deutschland sesshaft geworden.
Sie arbeiten als Professorin an der IHL in Bad Liebenzell, an der Internationalen Hochschule. Was unterrichten Sie, was machen Sie da genau?
Also meine Fächer sind Neues Testament und Griechisch. Und ich unterrichte von Herzen gerne, empfinde es als ein ganz großes Privileg, mit vielen jungen Menschen gemeinsam über das Wort Gottes nachzudenken, die Beziehung zu Gott, zu Jesus zu pflegen. Zu dem Unterricht kommt dann noch seelsorgerliche Begleitung, Mentoring-Aufgaben dazu.
Nun, Sie waren auch schon selber in Sachen Weltmission unterwegs. Wo genau waren Sie und was haben Sie da gemacht?
Ich hatte vorher erwähnt, dass mein Mann Missionarskind war. Er ist in Mikronesien aufgewachsen, in Japan zur Schule gegangen. Er ist asiatischer als ich, die die Hälfte meines Lebens wiederum in Deutschland verbracht hat. Wir sind dann als Familie zurück in seine Heimat sozusagen nach Mikronesien, auf die Insel Chuuk, die Inselstaat Chuuk, das ist irgendwo am Pazifik, am Ende der Welt, sind wir dann auf so einer Erdscholle rumgetrieben, also so ungefähr sind 20 Minuten rechts, 20 Minuten links um die Insel. Und das betone ich noch einmal, weil die Hälfte meiner Zeit, also wir waren insgesamt 4 Jahre da, die ersten 2 Jahre war meine Aufgabe als frisch promovierte Theologin, zu Hause bei meinen Kindern zu sein, weil ich als Frau in dieser Gesellschaft nicht vorne stehen darf, auch nicht als Leitungsposition oder predigen durfte. Und das war für mich eine ganz arg wichtige, prägende Zeit, dass ich diese 2 Jahre hatte, wo ich zu Hause aus den Pfützen Wasser schöpfen durfte und dann zum Duschen und zum Spülen dann in das Haus reingetragen und wo es mir sehr bewusst geworden ist, was es heißt, im Geringen treu zu sein. Also nicht, wenn man so vor Hunderten von Menschen steht und dann ganz großartig die eigenen Erkenntnisse da weitergibt, sondern wirklich im Geringen treu zu sein, auch als Missionarin. Und dass das dazugehört, um auch in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und die letzten 2 Jahre, da hat Gott mir dann geschenkt, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, weil es wiederum eine andere Erfahrung war, in der Bibelschule, heute PIU, Pacific Island University, dann wieder Theologie zu unterrichten.
Was war eigentlich Ihr erster Gedanke, als Sie vom Thema der Yumiko 2015 gehört haben, Himmel und Hölle?
Also mein erster Gedanke war, das ist interessant, weil es beides Bereiche sind, die meines Erachtens definitiv zu Gottes Bereich gehören. Also es ist nicht etwas, wo ich denke, dass wir Menschen verfügen können, weder über Himmel noch über Hölle. Wir können das, was die Bibel uns an Aussagen gibt, treu als Diener am Wort Gottes weitergeben, aber es ist nicht unser Verfügungsbereich. Und es ist ein Fehler, wenn Christen meinen, vor lauter Erkenntnis und was alles damit zusammenkommt, meinen, in die Bereiche Gottes eindringen zu können. Also für mich gehören Himmel und Hölle, in welche Richtung auch immer es geht, wer dorthin kommt, was dort passiert. Es ist ein Bereich, der zu Gott gehört. Insofern habe ich Respekt empfunden vor dem Thema, fand es aber auch als eine notwendige, als einen notwendigen Themenbereich, der sicherlich auch in den heutigen Zeiten, wo es einfach nötig ist, darüber zu sprechen und nachzudenken.
Vielen Dank für die Antworten und viel Spaß bei dem Vortrag.
Ja, danke schön.
Ich möchte den Vortrag mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der das Kleine, der das Geringe nicht scheut. Herr, du hast gesagt, dass du mitten unter uns bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Herr, hab Dank dafür, dass das schon ausreicht, dass du auch da bist, wenn nur wenige da sind, und dass du auch hier bist, wo mehr als dort zwei oder drei versammelt sind. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart und möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Herr, du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jedes Mal, wenn ich bei der Yumiko da bin, ist eigentlich nur das zweite Mal, wird mir bewusst, dass die Pulte für deutsche Redner konzipiert worden sind. Ich habe das Gefühl, ich muss wirklich hohe Absätze tragen, damit ich ein bisschen drüber hinwegschauen kann. Das Thema, zu dem ich angefragt worden bin, lautet, worauf es wirklich ankommt. Worauf es wirklich ankommt. Die Auseinandersetzung mit der Frage, worauf es wirklich ankommt, ist eine Frage, die mich immer wieder in den letzten 20 Jahren während meines Theologiestudiums und meiner Lehrtätigkeit beschäftigt hat und es immer noch tut. Es ist eine Frage, die sich meines Erachtens weder automatisch von allein beantwortet, noch deren Antwort für alle offensichtlich auf der Hand liegt. Die Frage nach dem Wesentlichen, nach dem, was ein Kern, was der Kern oder das Mark einer Sache ausmacht, worauf es wirklich ankommt, das ist eine Frage, die uns ganz bewusst in unserem manchmal doch sehr hektischen Alltag innehalten und fragen lässt. Und zwar mit der inneren Bereitschaft, so hoffe ich doch, wenn nötig, auch Kursänderungen im eigenen Leben und Glauben vorzunehmen. Und das heißt, auch lieb und wichtig gewordene Ansichten oder Verhaltensmuster in Frage zu stellen und, wenn nötig, diese auch aufzugeben. Oder, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, auch zu bestärken. Ich habe seit 20 Jahren Theologie studiert, im Fach Neues Testament promoviert in Tübingen und gelehrt. Und es gibt immer wieder mal Zeiten, und ich glaube, da bin ich nicht allein, wo so eine innere Müdigkeit im Glauben hochkommt, wo man da hockt, alles läuft schief, die morgendlichen Bibellesezeiten funktionieren nicht. Man ist so in der Hektik des Alltags, in dieser Rastlosigkeit drin, dass man sich wie ein Hamster vorkommt. Das nur im Laufen dieses Rades das Leben zu verbringen scheint. Also es kommt so eine innere Müdigkeit hoch, und zwar auch im Glauben. Und man fragt sich, oder ich frage mich immer wieder mal, ich bin jetzt 43 und mein Leben ist schon zur Hälfte rum, schätze ich mal. Und dann fragt man sich, ist das alles? Ist das jetzt alles? Habe ich wirklich auf diese eine Karte des Glaubens mein Leben und mein Sterben gesetzt? Warum und wozu predige ich? Hat es überhaupt einen Sinn? Macht es überhaupt einen Unterschied, wenn ich jetzt mit so vielen Menschen dastehe und gemeinsam über das Wort Gottes nachdenke? Werden wir nicht alle trotzdem nachher rausgehen und trotzdem uns weiter zerfleischen und weiter über den anderen schlecht reden? Und wird es trotzdem so nicht sein, dass die Welt draußen uns sehen wird und sagen wird, ist nicht euer Merkmal, dass ihr nicht raucht und trinkt und dass ihr eine bestimmte Kleidungsstil bevorzugt? Wird es so sein, dass die Welt uns sieht und sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nämlich an der Liebe, die wir untereinander haben. Solche Fragen sind Fragen, die in so einer Phase hochkommen, wo man wirklich vieles hinterfragt. Und je leidenschaftlicher und bewusster ein Mensch, ein Christ, diesen Weg im Glauben geht, desto schärfer und lauter können diese Fragen innerlich erklingen. Und da ist die Frage, worauf kommt es denn wirklich an? Wofür lohnt es sich denn wirklich zu kämpfen ein Leben lang? Man hat ja nur ein Leben. Ist diese Frage meines Erachtens von zentraler Bedeutung. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, den ich sehr schätzen gelernt habe, hat einmal einen Satz gesagt, der mich sehr bewegt und begleitet hat durch mein Studium und auch durch meine Lehrtätigkeit. Es war, soweit ich mich erinnern kann, als seine Rückkehr aus USA nach Deutschland bevorstand und wo schon deutlich sich abzeichnete, dass seine Tätigkeit als Theologe und Pastor hier in Deutschland nicht immer einfach werden würde. Und auf die Frage damals, warum er denn aus USA ausgerechnet wieder in dieses sehr unsichere und für ihn gefährliche Deutschland zurückkehrt, hat er gesagt, und ich zitiere aus der Erinnerung, Die Frage ist nicht, wie wir uns heroisch aus dieser oder jener Affäre herausziehen können, sondern wie eine kommende Generation, und damit hat er sie und mich gemeint, wie eine kommende Generation nach uns weiterleben kann. Die Frage ist nicht, wie wir uns heroisch aus dieser oder jener Affäre herausziehen können, sondern wie eine kommende Generation nach uns weiterleben kann. Was braucht eine kommende Generation, um weiterleben zu können? Was ist das eine, das wirklich Not ist? In Lukas 10, Vers 38 bis 42 begegnet uns die Erzählung von der Maria und Martha. Und um den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr zu sprengen, werde ich mich hier nur auf einen Punkt fokussieren, der für das Thema heute relevant ist. Die Geschichte ist nicht lang und die meisten von uns kennen sie. Jesus ist unterwegs, kommt in das Haus von der Martha, wird dort aufgenommen, sie ist die Gastgeberin und sie schafft und schafft und schafft. Und dann merkt sie, wie ihre jüngere Schwester da zu den Füßen Jesu hockt und überhaupt nicht mithilft. Und man merkt, das griechische Wort sagt schon, sie ist hin und her gerissen. Das meinte ich vorher mit diesem Hamsterrad. Sie ist hin und her gerissen, gezerrt von all den Aufgaben, die sie zu bewältigen hat. All die Aufgaben in der Gemeinde, all die Aufgaben im Alltag, all das, was uns beschäftigt. Sie ist hin und her gerissen. Dann geht sie zu Jesus, ist irgendwann kurz vorm Explosion, und geht zu dem Hauptgast hin und sagt, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein lässt dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Es ist eine legitime und eigentlich eine gewöhnliche Frage. Das kenne ich auch mit meiner Schwester. Ich sitze da, mache nichts, meine Schwester kommt und gibt mir so einen liebevollen Schubser. Könntest du auch mal hier mithelfen? Es ist eigentlich eine sehr alltägliche und gewöhnliche Situation. Was hier in dieser Geschichte so interessant ist und uns aufhorchen lässt, ist die Antwort. Die Antwort Jesu im letzten Vers. Er sagt, Martha, Martha. Und diese Doppelnennung ist im Evangelium immer wieder ein Zeichen, Simon, Simon. Ja? Martha, Martha, wo er sich ausstreckt, auch innerlich, und sie dort abholt, wo sie steht. Du sorgst dich und vieles beunruhigt dich. Du machst viel und vieles zerrt dich hin und her. Und jetzt kommt's. Aber nur eines ist wirklich Not. Maria hat das gute Teil erwählt, und das wird nicht von ihr genommen werden. Wenn Sie mal kurz innehalten und auf diesen letzten Vers gucken, die ganze Geschichte ist ein ganz normaler, gewöhnlicher Alltag. Martha fragt Jesus, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich lässt allein dienen? Und fragt eine sehr gewöhnliche Frage und Jesus antwortet mit einer grundsätzlichen Antwort. Aber nur eines, du hast so viel um dich herum, so vieles, was dich hält, zerrt, beschäftigt, aber nur eines ist wirklich Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das wird nicht von ihr genommen werden. Und die Frage, die sich hier sofort stellen sollte und stellt meines Erachtens, ist, was ist denn nun das gute Teil? Auf Griechisch Meris. Was ist nun denn das gute Teil, von dem Jesus hier redet? Was hat Maria hier ganz konkret in der Geschichte getan, dass diese Antwort erklären könnte? Das gute Teil, das sie erwählt hat. Dieser Begriff Teil Meris taucht im Alten Testament, und dann ist es interessant zu sehen, vor allem im Zusammenhang mit der Landeinnahme auf. Im Zusammenhang mit dem Begriff des Erbes. Psalm 16,5, ich lese ein paar Bibelstellen vor. Der Herr ist das Teil, Meris, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Psalm 142,6. Herr, du bist du. Du bist meine Zuflucht. Du. Nicht ein Wahnsinnsbauplatz, sondern du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. 4. Mose 18,20. Und der Herr sprach zu Aaron, zu den Leviten, in ihrem Land sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Nachdem alle 11 Stämme ein Land bekommen haben, sagt er zu dem Levitenstamm, das auserwählte Volk, du sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. 4. Mose 28, wo der Herr nochmal zu Aaron, zu den Leviten spricht, du sollst in ihrem Lande, also in dem Lande, das die Israeliten eingenommen haben, kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben. Denn ich bin dein Anteil, wieder dieses Meristal, und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Als letztes Psalm 73, 25 folgende, wo wunderschön noch einmal ganz deutlich auf den Punkt gebracht wird. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Hui. Wenn mir gleich Leib und Seele verspachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Mein Teil, dieser Begriff Meris. Der Gedanke der Gotteskindschaft steht im direkten Zusammenhang, dass wir als Kinder Gottes auch seine Erben sind. Das kennen wir aus Römer 8, 17. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Gleiche in Galater 4, 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Erbe, liebe Brüder und Schwestern, ist etwas, das man empfängt. Es hat etwas mit Empfangen und Weitergeben zu tun. Was, oder vielleicht besser gesagt, wer ist das Erbe, das nicht von mir genommen werden darf und nicht genommen werden wird? Was ist das, was Paulus meint, wenn er zu Timotheus sagt, das halte fest, komme was wolle. Komme, was wolle, das halte fest, das, was dir anvertraut ist. Was hat Gott mir anvertraut? Was ist unsere Mission? Nur derjenige kann missionieren, der weiß, was seine Mission ist. Was muss ich einer nächsten Generation weitergeben? Ich als 43-Jährige, geboren 1971. Sie sind schon alle sehr viel jünger als, nicht alle, aber die meisten sehr viel jünger als ich. Sie sind die andere Generation. Vielleicht meine Studentengeneration. In 20 Jahren werden Sie vielleicht hier stehen und bei Yumiko, so Gott es will, etwas vortragen. Was müssen wir einer kommenden Generation weitergeben, wenn sie weiterleben soll? Dieses Anliegen, was Bonhoeffer formuliert hat, ist es die Antwort auf die Debatte zur Homosexualität? Und ich möchte nicht, dass Sie mich missverstehen. Wenn ich hier diese Beispiele nenne, meine ich nicht damit, dass ich das relativiere, überhaupt nicht. Aber es ist das, was uns gerade in unseren Kreisen oft beschäftigt. Ist es eine Antwort auf die Debatte zur Homosexualität? Ist es die Debatte zu Sex vor der Ehe? Oder sind es die vielen, vielen anderen Themen und Debatten, die uns manchmal regelrecht aufgedrängt werden? Was muss ich einer kommenden Generation weitergeben, dass sie ganz gewiss steht und nicht zurückweicht in Fragen, die entscheidend sind für den Glauben? Und diese Frage beschäftigt mich, weil wir nun mal nur so viel Energie, so viel Zeit und nur so viel Raum haben, neben dem Studium, neben dem Beruf, neben der Familie, neben was weiß ich immer, in diesem einen Leben. Wir können nicht an allen Plätzen kämpfen oder an allen Schlachten teilnehmen. Und deswegen ist meine Frage, wenn ich über das nachdenke, was wir empfangen haben und was uns anvertraut worden ist, nur dies. Was, Herr Gott, ist das eine, Jesus Christus, sag's mir. Vor allem, weil ich Lehrerin bin. Sag's mir, was ist das eine, das wirklich Not ist? Was ist das gute Teil, das ich oder das wir erwählen sollen? Wäre das nicht tragisch, wenn wir in allen möglichen Dingen wählen, aber nicht das, was wirklich gewählt werden muss? Das eine, was nicht von uns genommen werden wird? In dieser Geschichte, die ich kurz erwähnt habe, in Maria Mater, ist die Antwort eigentlich einfach. Es gibt nicht so viel dazu zu sagen. Maria in der Geschichte sitzt zu den Füßen Jesu. Sie ist bei Jesus in seiner Gegenwart. Und wenn wir vom Alten Testament diesen Meris-Gedanken, diesen Teil, du Gott bist mein Teil, wenn wir diesem Meris-Gedanken nochmal nachgehen, wird deutlich, dass mit diesem Teil, Maria hat das gute Teil, Meris erwählt, das eine, was wirklich notwendig ist, Jesus Christus selbst ist. Du Gott bist mein Teil, du Gott bist meine Zuversicht. Dass es hier um Jesus selber geht. Maria tut nichts, ich wiederhole, in der Geschichte tut Maria nichts anderes, als bei Jesus zu sitzen und auf sein Wort zu hören. Und ich glaube nicht, auch wenn es noch so wichtig ist, dass es hier um die Gegenüberstellung, wie es manche Kommentare erwähnen, es mag ein Teil sein, aber ich glaube nicht, dass es vorrangig hier um die Gegenüberstellung von Hören und Tun geht. Martha arbeitet und tut und dient und ackert. Maria sitzt zu Füßen Jesu und hört seinem Wort zu. Dann ist also das gute Teil, das Maria erwählt hat, Hören statt Tun. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Weil direkt davor, bevor Maria und Martha Geschichte anfängt. Haben wir die Geschichte genauso bekannt vom barmherzigen Samariter? Und wissen Sie, wie diese Geschichte endet? Wie der letzte Vers endet? Wer war sein Nächster? Ich denke mal, der dem Samariter Barmherzigkeit gezeigt hat. Und dann endet die Geschichte so, direkt davor. Geh hin und höre also, sondern geh hin und tue also. Da ist nichts vom Hören. Jetzt hast du ja alles gehört, ist schön, setz dich hin und hör weiter zu, sondern er sagt, geh hin und tue also. Noch bekannter Jakobus 1,22, das Wort, was uns immer wieder mal so zusammenschrecken lässt. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Hören und Tun schließen sich in der Bibel nicht aus, sondern sie gehören zusammen. Und das ist keine tiefsinnige exegetische Einsicht, die ich hier weitergebe, sondern einfache Bibelkunde. Es geht hier beim guten Teil also nicht um das Hören auf das Wort als Gegensatz zum Dienen und Tun von Martha, sondern was übrig bleibt als einzige Option rein vom Text her. Vor allem im Hinblick auf das, was wir begrifflich vom Alten Testament her gehört haben, ist, dass das gute Teil Jesus Christus selber ist. Und das ist es auch, liebe Brüder und Schwestern, was uns die alte Kirche zeigt in ihrem fast ewig währenden Kampf um die Frage, wer ist Jesus Christus? Homoousia, Wesenseins mit Gott. Vere Deus, vere Homo, wahrer Gott, wahrer Mensch. Das kam vor einem Lied vor. Nicäa, Chalcedon, sie alle haben um diese Frage gerungen in den ersten Jahrhunderten. Sie alle haben um diese eine Frage gerungen und es ist ein Kampf, der noch nicht zu Ende ist. Was ist denn die ganze Leben-Jesu-Forschung im 19. und 20. Jahrhundert, die die ganze theologische Landschaft geprägt hat, wenn nicht die Frage nach dem historischen, menschlichen Jesus von Nazareth, eben als Gegenpol zu dem Göttlichen, wie die Bibel uns darstellt? Wollte die Theologie erkennen, wissenschaftlich festlegen können, wer war denn der Mensch, Jesus? Der Mensch. Das ist das Feld, wo meines Erachtens heute noch der härteste Kampf tobt. Ich habe viele intellektuelle Freunde, die sagen, sie haben überhaupt kein Problem mit Gott. Das überrascht mich immer wieder, aber es sind nicht so viele Atheisten, wie man denkt. Sie haben überhaupt keine Probleme mit Gott. Damit, dass es ein Wesen gibt oder geben kann, jemand, der uns irgendwie durch dieses Leben führt. Wie immer auch dieser Gott heißen mag. Höheres Wesen, Superpower, Schicksal, Außerirdische. Da toben nicht die erbitterten Kämpfe, sondern dort, wo Jesus Christus ins Spiel kommt. Versuchen Sie das mal, probieren Sie es mal aus. Da, wo Sie Jesus Christus ins Spiel bringen, wo ein Absolutheitsanspruch ins Spiel kommt, wo ich sagen muss, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und es ist kein anderer Name uns gegeben. Und wenn der Hinduismus 800 Götter hat, es ist kein anderer Name uns gegeben, durch den wir sollen selig werden als dieser eine. Dann erst geht es richtig los. Insofern ist diese Frage vom Neuen Testament her gesehen die Hauptschlagader des christlichen Glaubens hier. Bum, 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 bum. Man kann sich hier und da ein bisschen einen Kratzer holen im Kampf. Man kann sich an dem Finger ein bisschen blutig schneiden und hier und da Blut lassen. Es tut weh, aber wir sterben nicht daran, im geistlichen Sinne. Wenn jedoch die Hauptschlagader durchtrennt ist, wenn jedoch die Hauptschlagader verletzt wird, hier oder hier, dann verblutet der Glaube. Dann verblutet der Glaube. Die Hauptschlagader unseres christlichen Glaubens ist die Antwort, ich wiederhole, die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus Christus? Deswegen tobt auch in der Theologie dieser Kampf um die Frage, was können wir von Jesus wissen? Was hat er tatsächlich gesagt? Was hat er tatsächlich getan? War die Auferstehung real oder war sie nicht? Ist er über Wasser gelaufen oder nicht? Die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Und die Antwort ist uns überliefert in einem gewöhnlichen Umriss eines Fisches. Die Initialen des griechischen Wortes Fisch. Sie haben ja viele wahrscheinlich den Aufkleber da hinten dran am Auto hängen. Jesus Christus, Theuchios, Soter. Die ersten Initialen dieser fünf Wörter. Ichthys, Fisch. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, Punkt. Während meines Studiums in Tübingen und Heidelberg war mein Eindruck, dass sich viele theologische Diskussionen in den Vorlesungen und Seminaren vor allem sich um die Wunderfrage zu drehen schienen. Das kann ja nicht sein, dass Jesus wirklich über das Wasser gelaufen ist. Da muss ja irgendwie etwas darunter gewesen sein oder es war nur eine Pfütze und kein Wasser.
Es ist ja völlig lächerlich zu glauben, dass 5000 Leute und noch viel mehr mit nur 2 Fischen und 5 Broten satt geworden sind. Ganz zu schweigen von der Jungfrauengeburt wollen wir erst gar nicht reden und von der Auferstehung als historisches Ereignis erst recht nicht. Was mich dabei immer wieder verwundert hat, war, vielleicht weil ich als Ausländerin Deutsch auch nicht als meine Muttersprache habe, die Definition im Lexikon Gott. Die Definition Gott trägt doch schon in sich, dass eine Person deshalb Gott genannt wird, weil er eben etwas tun kann, was Menschen nicht tun können. Also, wenn über das Wasserlaufen ein Problem für Gott darstellt und er eigentlich im Grunde nur das tun kann, was ein Mensch auch tut, dann können wir ja gleich auch uns selber anbeten oder die Besseren von uns halt anbeten, die besseren Spezies. Dann müssten wir ja eigentlich schon viel früher ansetzen und fragen, gibt es denn überhaupt einen Gott? Gibt es denn überhaupt einen Gott? Aber wenn es einen Gott gibt, dann kann er doch nicht gleich sein mit einem Menschen, sonst wäre er ja kein Begriff, kein Gott per Definition nicht. Und es hat mich begeistert, in der Biografie von Adolf Schlatter, ein weiterer Theologe, den ich sehr schätze, zu lesen, dass als Schlatter an der Theologischen Fakultät in Berlin unterrichtet hat. Sein liberaler Kollege Adolf von Harnack, auch eine Größe im Theologiestudium, in einer Veranstaltung gesagt hat, mein Kollege Adolf Schlatter, der konservativ war, sagen wir mal in dem Sinne, und ich haben fast alles gemeinsam. Mein Kollege Adolf Schlatter und ich haben fast alles gemeinsam. Ihn und mich trennt eigentlich nur eines, und zwar die Wunderfrage. Und Adolf Schlatter soll an diesem Punkt eingegriffen und laut in den Saal hineingerufen haben, nein, nein, Herr Kollege Harnack, Sie und mich trennt nicht die Wunderfrage, sondern die Gottesfrage. Die Frage, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und in diesem Zusammenhang, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Das sind die Fragen, die geklärt werden müssen, worauf es ankommt. Alle anderen Fragen entstehen daraus oder sie vergehen wieder. Das sind die Kratzer, von denen ich vorher geredet habe. Nicht die Wunderfrage, sondern die Gottesfrage. Und wenn man einmal diesen Fokus geschärft hat, erkennt man sehr schnell, dass die Reinheitsfrage, dass die Heilungsfrage, dass die Sabbatfrage, und ich hoffe, dass hier genügend Leute sitzen, die das Neue Testament im Kopf haben, das sind die Fragen, die immer wieder diskutiert werden. Diese ganzen Auseinandersetzungen zwischen den Pharisäern und ihren Schriftgelehrten und Jesus. Allein an der Antwort dieser einen Frage hängt. Wer ist Jesus? Wer gibt dir die Autorität, am Sabbat zu heilen? Gott darf es, aber wer gibt dir die Autorität? Einem Zimmermann aus Nazareth. Warum wäschst du dich und deine Jünger nicht die Hände vor dem Essen? Wo bleibt das Reinheitsgebot, das im Alten Testament so deutlich verankert ist? Wer kann Sünden vergeben als allein? Gott. Und Jesus tut's. In der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona. Und jetzt kommt's, hier ist Größeres als der Tempel. Der Ort der Gottesbegegnung, da wo Gott wohnt. Was will Jesus uns damit sagen? Worauf kommt es wirklich an? Auf den Tempel? Auf den richtigen Gottesdienst? Womöglich sogar auf den richtigen Musikstil im Gottesdienst? Sollen wir dafür kämpfen, bis auf den letzten Mann? Ist das die Hauptschlagader des christlichen Glaubens? Wenn wir in dieser Frage versagen und ein falscher Musikstil reinkommt, bricht dann unser Glaube zusammen. Ist das unsere Mission? Wollen wir nach Rumänien gehen und den wahren Musikstil weitergeben? Worauf kommt es an? Auf die Reinheitsgebote? Das wären heute umgesetzt unsere Moral, unsere Ethik, die wichtige Fragen behandelt. Kommt es darauf an, in unserem Glauben, dass wir diese und jene Bastion unserer Frömmigkeit verteidigen bis auf den letzten Mann? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin sehr dafür, dass wir manche Festungen unserer Frömmigkeit verteidigen müssen. Viele sind es meines Erachtens wert, dass man sie verteidigt. Wenn Jesus aber sagt, und hier ist das, dass Sie vielleicht ein bisschen aufwachen, vielleicht die aufgewacht sind, okay, aber noch einmal so eine Herausforderung in Ihrem christlichen Dasein reinbekommen. Wenn Jesus sagt, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona, hier ist Größeres als der Tempel, dann sagt es etwas aus. Etwas, wo wir nicht herumkommen, wenn wir seine Aussagen ernst nehmen. Dieses Etwas erreicht seinen Höhepunkt letztendlich in den bekannten Ich-Bin-Worten Jesu im Johannesevangelium. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin der Hirte, ich bin der Weinstock. ich bin die Auferstehung. Der leider viel zu früh verstorbene Marburger Neutestamentler Professor Friedrich Avemarie hat in seinem sehr überzeugenden Buch Tora und Leben aufgezeigt, dass im rabbinischen Judentum genau diese Begriffe Licht, Leben, Brot, Weg für die Tora in Anspruch genommen worden sind, bis dahin. Die Tora ist das Licht, kommt wörtlich vor. Die Tora ist das Licht, die Tora ist der Weg zum Leben, sie führt zum Leben, sie ist das Leben, sie ist das Brot, das wir essen. Und hat damit aufgezeigt, dass als Jesus diese Ich-Bin-Worte von sich gibt, es weit, weit mehr bedeutet hat für die damaligen Hörer als das, was wir heute in manchen Bibelkundeprüfungen als die 7 Ich-Bin-Worte auswendig herunterschreiben. Er hat gezeigt, dass mit diesen Worten ein Anspruch gestellt wird, den das damalige Judentum so nicht stehen lassen konnte und durfte. Von seiner Gesetzestreue und Frömmigkeit her nicht so stehen lassen konnte, es sei denn, und jetzt kommt's, es sei denn, Jesus Christus, dieser Jesus von Nazareth, ist tatsächlich Gott. Es sei denn. Deshalb auch im Johannes 10, 32. Jesus sprach zu ihnen wieder, die Juden sind wieder dabei, Jesus steinigen zu wollen, zum wievielten Mal. Und Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Von um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Und jetzt kommt die Antwort. Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Wir müssen verstehen, woran es gescheitert ist, dass das Christentum und Judentum heute nicht eine Religion sind. Warum trotz vieler Gemeinsamkeiten, die beide Religionen haben, das Christentum als christlicher Glaube und das Judentum als jüdischer Glaube koexistieren. Warum trotz der vielen Dinge, nämlich den gleichen Abraham, den gleichen Isaak, den gleichen Jakob, die gleichen 12 Stämme, die gleiche Geschichte. Woran ist es gescheitert? Haben Sie sich das mal gefragt? Woran ist es gescheitert, dass das Judentum und Christentum nicht, obwohl wir die gleichen Glaubensvorfahren haben, das gleiche Alte Testament? Und vielleicht erkennen wir, wenn wir erkennen, woran es gescheitert ist, worauf es tatsächlich angekommen ist, vielleicht erkennen wir in diesem Prozess, was der allentscheidende Faktor ist, worauf es wirklich ankommt. Wofür es sich lohnt zu kämpfen in einer Gesellschaft wie heute, die sich immer mehr von uns entfremdet. Was berechtigt eine Kirche, sich zu spalten? Ganz gewiss nicht irgendwelche innenarchitektonischen Besonderheiten beim Bau des Gemeindehauses oder verschiedene Musikstile, die beim Gottesdienst gespielt werden dürfen oder nicht. Was berechtigt eine Kirche zu Protestanten zu werden? Haben Sie sich das mal schon gefragt? Nach 1500 Jahren gemeinsamen Weg mit der katholischen Kirche, was berechtigt eine Kirche zu Protestanten zu werden? Wie lautet die Legitimation für solch einen Schritt? Müssen wir uns das nicht fragen? Ich denke, Sie kennen alle, oder Sie haben zumindest vielleicht gehört von den Jesusbüchern von Josef Ratzinger, dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. Im 4. Kapitel seines ersten Bandes taucht ein Dialog Ratzingers mit dem jüdischen Theologen Jakob Neusner und dessen Buch A Rabbi Talks with Jesus 1993 auf. A Rabbi Talks with Jesus, ein Rabbi redet mit Jesus, ist ein Buch, wo Jakob Neusner, ein jüdischer moderner Theologe, intellektuell in die Zeit von Jesus von Nazareth zurückgeht und versucht, Jesus in Galiläa und Umgebung zu begleiten, also intellektuell im Kopf, als eventueller Jüngeranwärter neben ihm herzulaufen, sich seine Lehren anzuhören und mit ihm zu leben und sich zu fragen, wäre ich ein Jünger geworden von diesem Jesus von Nazareth, wenn ich zu seiner Zeit gelebt hätte? Wäre ich mit ihm den Weg weitergegangen. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen. Es handelt sich um einen Dialog zwischen einem fiktiven Rabbi aus der Zeit Jesu und Jakob Neusnacht, nachdem dieser eben den ganzen lieben langen Tag mit Jesus herumgewandert ist, vor allem die Bergpredigt mitgehört hat. Nach diesen theoretischen Erfahrungen zieht sich Jakob Neusner also am Abend zurück zu diesem fiktiven jüdischen Rabbi und erzählt ihm von Jesus, um mit dem Rabbi noch einmal über all seine Eindrücke und Fragen zu reden und für sich zu klären, was genau jetzt an diesem Jesus gut oder schlecht war. Jetzt kommt das Zitat, hören Sie mal gut zu. 613 Vorschriften sind Mose überliefert worden, 365 Verbote entsprechen den Tagen des Sonnenjahres und 248 Gebote entsprechen den Gliedern des Menschen. Hierauf kam David und brachte sie auf 11. Hierauf kam Jesaja und brachte sie auf 6. Hierauf kam Jesaja abermals und brachte sie auf 2. Viel mehr hierauf kam Habakuk und brachte sie auf eines, denn es heißt, der Fromme wird durch seinen Glauben leben. Habakuk 2,4. Spätestens hier habe ich gedacht, so weit ist Paulus gar nicht von diesem fiktiven Rabbi weg. Dann kam Habakuk, er brachte diese 613 Gebote und Verbote auf eines zusammen und sagt, der Fromme wird durch seinen Glauben leben. Und dann folgt der Dialog, um den es mir eigentlich geht. Zitat, und dies, fragt der Meister, dieser fiktive Rabbi, hatte Jesus der Gelehrte zu sagen? Jakob Neusner antwortet, nicht genau, aber so ungefähr. Der Rabbi fragt, was hat er weggelassen? Neusner, nichts. Rabbi, was hat er dann hinzugefügt? Neusner, sich selbst. War das, was der Jesus der Gelehrte gesagt hat? Nicht ganz, aber so ungefähr. Was hat er weggelassen? Nichts. Was hat er hinzugefügt dann? Sich selbst. Jesus hat sich selbst hinzugefügt. Und das ist auch der Grund, weshalb Jakob Neusner hier sagt, an diesem Punkt, bis dahin war er die ganze Zeit d'accord, an diesem Punkt muss ich weg von diesem Jesus. An diesem Punkt kann ich nicht mehr mit diesem Jesus von Nazareth gehen. Weshalb dann auch der wirkliche Jakob Neusner tatsächlich am Ende sagt, er wird kein Christ, sondern er bleibt Jude. Und so kommt er zu dem Schluss, in meinem Buch, ein Rabbi spricht mit Jesus, habe ich versucht ernsthaft dem Anspruch von Jesus, die Tora zu erfüllen, nachzugehen. Und ich habe seinen Anspruch ausgewogen gegen die Lehren anderer Rabbis geprüft. In diesem Buch erkläre ich in einer sehr einfachen und kompromisslosen Weise, warum, wenn ich im Land Israel im ersten Jahrhundert gelebt hätte und bei der Bergpredigt Jesu anwesend gewesen wäre, ich nicht in den Kreis seiner Jünger beigetreten wäre. Ich hätte ihm widersprochen, ich hoffe höflich, aber ich bin mir sicher mit soliden Begründungen, Argumenten und Fakten. Zitat Ende Jakob Neusner, A Rabbi Talks with Jesus, Seite 3. Jakob Neusner beobachtet an dieser Stelle richtig, dass das Problem hier nicht ist, ich wiederhole, dass das Problem hier nicht ist, dass Jesus in dieser oder jener Frage nicht bis ins Letzte mit der Tora übereinstimmt, das sagt er auch selber, sondern das Kernproblem ist eine Frage der Autorität, nämlich, dass Jesus sich über die Tora und damit das Alte Testament stellt. Ich kann sein Argument sehr gut nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass Jakob Neusner sagt, wäre er im ersten Jahrzehnt mit Jesus unterwegs gewesen und hätte seine Worte gehört, er wäre nicht sein Nachfolger geworden. Und ich würde sagen, ich würde entgegnen, und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil, das liegt vielleicht daran, Herr Neusner, dass Sie Jesus Christus noch nie in der Realität begegnet sind. Könnte das sein? Es liegt vielleicht daran, dass Sie seinen Lehren intellektuell nachgegangen sind und diesen Lehren begegnet sind. Was hat Jesus auf dem Berg in der Bergpredigt gesagt? Wie muss ich das verstehen aus alttestamentlicher Sicht? Wie verhalten sich diese Worte mit den Lehren des Judentums? Alles wichtige und legitime Fragen. Aber das eine, was wirklich Not ist, fehlt. Und zwar die Begegnung mit Jesus Christus selbst. Die Worte von Gottfried Voigt weisen in eine nachdenkenswerte Richtung hin, wenn er davon spricht, dass wir in unserem Hier und Jetzt nicht nur mit den Nachwirkungen zu tun haben, die uns vom irdischen Wirken Jesu übrig geblieben sind, sondern mit ihm selbst. Und dass wir nicht leben von Jesus Erinnerungen. Wir geben nicht weiter, was wir von Jesus uns erinnern. Dass wir nicht leben von Jesus Erinnerungen, sondern von Jesus Begegnungen. Seinen Lehren nachzugehen und sich intellektuell mit ihnen auseinanderzusetzen, hat definitiv seine Berechtigung. Warum sonst sollten wir Theologie studieren? Aber ich glaube, dass unser Glaube und auch unser Studium sehr ausgehöhlt und eingegrenzt wären, wenn es allein nur aus Gedanken, Worten und Lehren bestünden, so wichtig diese auch sind. Das, was unseren Glauben in unserem innersten Kern ausmacht, ist die Begegnung, ich wiederhole, die Begegnung mit diesem lebendigen Herrn Jesus Christus, damals wie auch heute. Es ist der Bestandteil unserer Gotteskindschaft, unseres Erbes, das unseren Glauben überhaupt lebendig macht und lebendig erhält. Das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Denn wir haben einen Gott, der lebt. Er, Jesus Christus und die Begegnung mit ihm in der Realität ist die Begründung und die Motivation für alle Missionen. Gerade im Hinblick auf die kommenden Generationen. Ist mir das wichtig? Warum sollte ich nur von Lehren und von alttestamentlichen Begriffen und griechischen Wörtern reden, wenn doch das, was unseren Glauben lebendig macht, so abenteuerlich und spannend macht, was uns eine Kraft gibt, von der Jesus sagt, dass sie diese Welt besiegt und überwindet, doch eigentlich in der Kraft der Begegnung mit Jesus liegt. Siehe Paulus, siehe Petrus, siehe Jim Elliot, siehe Hudson Taylor. Sie eine Wolke von Zeugen auch in unserer Zeit. Wir alle sind irgendwann mal im Laufe unseres Lebens und hoffentlich auch immer wieder diesem auferstandenen Herrn begegnet. Sonst würden wir hier nicht sitzen, oder, so hart es auch klingt, wir werden nicht lange mehr hier unter diesen Reihen sitzen. Was unseren Glauben in seinem innersten Kern ausmacht, ist die Begegnung mit diesem lebendigen Jesus. Er ist das gute Teil, das wir erwählt haben und das nicht von uns genommen werden wird. Reichtum, Gesundheit, Zuversicht und sogar auch das Leben kann frühzeitig von uns genommen werden. Das erfahren wir immer wieder. Aber nicht Jesus Christus, nicht unser Teil, nicht unser Erbe. Dieses Teil ist das, was unseren Glauben trotz Rückschläge, Zweifel, Hindernisse und Schwierigkeiten, Krisen und Anfeindungen, geistliche wie auch weltliche, lebendig macht und lebendig erhält. Das ist die Realität Jesu hier und jetzt. Ich komme zum Schluss. Das letzte Zitat im Vortrag. Malcolm Muggeridge, ein britischer Journalist und Autor, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel The End of Christendom, also das Ende der Christenheit, wie sie jetzt existiert. Am Ende des Buches gibt es noch eine Frage- und Antwortrunde und da fragt ihn ein anderer Journalist, Mr. Muggeridge, what is the reality of Christ? Was ist die Realität von Christus? Und die Antwort von Malcolm Muggeridge lautet so, I can answer you very shortly. Ich kann Ihnen sehr schnell und kurz antworten. The reality of Christ is Jesus Christ himself. Die Realität von Christus ist Jesus Christus himself, er selber. Diese Antwort mag bei gewöhnlichen Menschen wie uns wie ein vages Gelabere klingen. Stellen Sie sich vor, Sie fragen, was ist die Realität von Miriam Kim Rauchholz? Und ich antworte, die Realität von Miriam Kim Rauchholz ist Miriam Kim Rauchholz sie selbst. Und dann merken Sie schon spätestens hier, das passt irgendwie nicht. Die Realität von Miriam Kim Rauchholz ist Miriam Kim Rauchholz sie selbst. Das passt deswegen nicht, weil meine Person zu schwach ist für einen Zusammenstoß mit der Realität. Wir leben in einer Realität, wir sind nicht die Realität. Meine Person ist viel zu schwach, um das Wort Realität als Gegenpol zu stemmen. Wir sind Staub und werden wieder zu Staub. So nicht Jesus Christus. Jesus Christus ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er ist größer als das, was wir als unsere Realität erkennen und erfahren. Und dass wir ein Teil dieser Realität sein dürfen, in dieser Realität Jesu leben, sterben und mit Christus auch auferstehen dürfen. Das ist der Grund, warum die Gotteskindschaft schöner ist als alles andere. Nicht die 2 Millionen, die nicht auf unserem Konto existieren. Nicht der Reichtum, nicht die Gesundheit, nicht, dass alle Beziehungen super klappen. Nicht, dass die Gewalt in der Familie oder der Krebs vor uns Halt macht. Das wäre doch schlichtweg gelogen. Wäre doch schlichtweg gelogen. Ist das unser Erbe? Ist das der Grund, weshalb Gottes Kindschaft besser ist als alles andere? Ist das unserem, sollen wir das wirklich den anderen sagen? Alles wird besser, deine Gesundheit, Krebs wird geheilt. Natürlich kann Gott heilen, natürlich kann Gott uns Reichtum schenken. Aber das ist nicht das, was nicht von uns genommen werden wird. Träume können noch so schön und wunderbar sein, wenn sie nicht real sind, bringen sie nichts. Unsere Träume, unsere Visionen, unsere Berufung, unser Leben sind Realität, weil Jesus Christus Realität ist. Amen. Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen. Geliebter Herr Jesus Christus, Herr, wir sprechen mit vielen Worten, mit hohen Begriffen von Realitäten, die für uns selber zu groß sind. Und doch, Herr, bist du real, bist du ein Gott, der Mensch geworden ist, fassbar und angreifbar sich gemacht hat, der wahrer Mensch und wahrer Gott geworden ist. Und gerade dadurch auch so viele Anfeindungen bis hin zum Mord, bis zur Kreuzigung auf Golgatha erleben und erfahren musste. Herr, hab Dank, dass du für uns Realität geworden bist. Dass du, der am Anfang bei Gott war, dass das Wort Fleisch geworden ist und in dir, Jesus Christus, zur Realität in unserem Leben. Danke, Herr, dass wir nicht nur Lügengebäuden und Träumen nachlaufen, sondern dass unser Leben und auch unser Sterben, all das, was dazwischen liegt, Herr, steht auf dieser Realität, die Jesus Christus heißt. Und hab Dank, dass du ein wunderbarer Gott bist, der unser Leben reich macht, der uns die Fülle schenkt. Und dass dieses Leben mit dir, dass diese Realität stärker ist als all das, was wir in dieser Welt, in diesem Leben als Realität erfahren.
dass deine Realität gestern, heute und auch in alle Ewigkeit dieselbe ist. Und dass das unser Teil, dass das unser Erbe ist. Du selber, Herr Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns siehst und dass du uns begleitest auf diesem Weg, der noch vor uns liegt. Hab Dank. In Jesu Namen gebetet. Amen.